sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.
Willkommen zu einer gewissermaßen Doppelfolge von Sideline, dem USL Podcast bei meinsportpodcast.de. Warum Doppelfolge? Ganz einfach. Heute ist Sonntag, der 29. September. Das heißt, der aktuelle USL quasi Wochenendblock liegt bereits hinter uns. Und damit haben wir Spiele von dieser Woche für euch im Gepäck und noch von der Woche davor. Was für euch auch heißt, dass ihr nächste Woche keine neue Folge bekommt. Dafür aber eben diese Woche quasi doppelt so viele Spiele im Parat oder im Gepäck parat haben. Wie immer mache ich das nicht mit alleine, sondern habe quasi das Herz und die Expertin des Frauen-US-Fußballs dabei, die liebe Anne. Hallöchen.
Hallo.
Wie üblich haben wir einen kleinen Blumenstrauß an Ligen für euch vorbereitet. Das heißt, wir haben heute wieder die USL Super League im Gepäck, haben dann einen kleinen Recap vom Leagues Cup in der USL League One und dann noch ein paar spannende Spiele aus den vergangenen anderthalb, ja, zwei Wochen der USL Championship. Ich würde sagen, wir starten mit den Damen der Schöpfung und gehen in die Super League. Da gab es in der vergangenen Woche für euch, für uns diese Woche, das Spiel zwischen Brooklyn FC und Dallas Trinity. Bevor wir in die Partie gehen, möchte ich ein kleines Kuriosum ansprechen. Denn der Brooklyn FC, der des Namens her, ne, aus Brooklyn kommt, musste kurzfristig sein Stadion wechseln. Da es eben auf Coney Island aktuell nicht wirklich bespielbar ist, müssen sie jetzt im Rocco Commissio Stadium, ich meine in Manhattan, aufspielen. Und da ich hier eine New York-Fußball-Expertin und New York-Expertin an sich an Bord habe, wie findest du das denn, liebe Anne, dass ein Club, der sich ganz explizit auf Brooklyn bezieht, jetzt bis zum Saisonende seine Spiele in Manhattan austragen muss?
Ja, ich glaube, der Unterschied ist weniger, als wenn es jetzt beispielsweise in New Jersey wäre oder so. Ist ja immerhin noch in der gleichen Stadt, nur ja ein paar Kilometer entfernt. Ich glaube, das ist noch so erträglich, wenn auch trotzdem ein bisschen witzig. Aber dadurch, dass es ja nur bis zum Ende der Saison ist, ist ja ein Ende absehbar. Und nur mal eine, quasi ein kurzer Ausflug. Also es gibt kuriosere Konstellationen in New York, die man so namenstechnisch erleben kann. Auch die NFL-Teams zum Beispiel, die nennen sich ja auch anders als die Region, in der sie dann spielen. Ich glaube, das sind die New Yorker einfach gewöhnt.
Und du als Red Bulls-Fanin solltest das ja auch kennen. Ja, die Partie selbst, fand ich, war sehr einseitig. Und ich muss sagen, Brooklyn spielt bisher überraschend gut in der Saison, nachdem sie ja verspätet angefangen haben, weil eben es Platzprobleme gab, sind sie aktuell auf einer kleinen Siegesserie. Und es dauerte in der Partie gerade mal 20 Minuten, bis das erste Tor gefallen ist. Gassino wird ja alleine aufs Tor laufen gelassen. Sie sieht, dass keiner wirklich den Versuch macht, sie vom Toreschießen abzuhalten. Also nimmt sie sich ein Herz und haut den Ball mit einem schönen Schlenzer, ich würde schätzen, ja, aus 15, 20 Metern, oben links rein. Und damit, ja, führten die Damen des Hauses aus Brooklyn mit 1-0 gegen Dallas. Ein schönes Tor, auch wenn ich mich echt frage, warum da keiner wirklich versucht hat, sie am Schießen zu hindern.
Ja, da sah Dallas nicht so gut aus. Wer weiß, vielleicht waren sie ja auch nachmittags in Chinatown oder so unterwegs. Waren noch ein bisschen verzaubert. Es geht noch in der ersten Halbzeit ähnlich weiter. Und wieder entsteht die Situation außerhalb des Strafraums. Dort oder von dort aus wird der Ball auf das Tor geschossen. In dem Fall ist es aber die Torhüterin, die den Ball ja abblocken kann. Allerdings kann sie ihn nicht festhalten. Und dadurch, dass der Ball abblockt, geht er wieder von ihr weg und geht wieder näher zum, ja, zur Strafraumgrenze, aber nicht wirklich, rollt so 3-4 Meter maximal Und dort steht Mackenzie George, die den Ball natürlich gerne entgegennimmt. Und dadurch, dass die Torhüterin liegt, kann sie nicht mehr viel machen. Und wir haben das 2:0 parat.
Ja, ich würde sagen, die klassische Situation. Als Keeperin soll man den Ball, oder als Keeper, immer den Ball am besten ja zur Seite klären und möglichst weit weg. So was hat das klassische Abstaubertor. Wenn der Keeper oder die Keeperin den Ball nicht wirklich klären kann, aber halt auch nicht reaktionsschnell genug sein kann, um wieder auf den Beinen zu sein. Kein spektakuläres, aber wie ich fand, doch ein verdientes Tor. Hast du vor der 56. Minute noch irgendwas?
Nee, ich glaube nicht.
Die zweite Halbzeit begann gleich mal spannend, denn es gab, wenn ich mich nicht irre, den ersten Elfmeter in der Super League, den wir zu besprechen haben. Und der wurde auch gehalten. Denn Brooklyn bekam einen Elfmeter, nachdem eine Spielerin im Strafraum zu Fall gebracht worden ist. Der Schuss ging, ja, ich würde sagen, eher so mittig links auf das Tor von Madison White, der Keeperin von Dallas. Und sie hatte keine Probleme, den Ball zu klären. Das heißt, die mögliche Vorentscheidung zum 3:0 wurde verhindert. Und eben unser erster Elfmeter wurde auch gehalten. Und um ganz ehrlich zu sein, habe ich auch mehr nicht aufgeschrieben in der Partie.
Du nee, etwa? Vielmehr war dann, also gab natürlich noch so die ein oder andere kleine Torchance, aber da war jetzt nichts wirklich Relevantes mit dabei. Was mir wirklich aufgefallen ist, du hast es ja am Anfang schon angedeutet, Brooklyn spielt tatsächlich ziemlich stark. Dadurch, dass sie mehrere Spiele Rückstand noch hatten, sieht man jetzt erstmal, wie gut sie nach vorne geprescht sind. Und aktuell sind sie auf Tabellenplatz 2, wenn ich mich jetzt nicht völlig irre, mit 3 Siegen und einem Unentschieden. Das heißt, sie sind aktuell noch ungeschlagen und haben bis dato 5 Tore geschossen und erst eines kassiert. Also ziemlich ordentlich von Brooklyn, das muss man ihnen lassen. Und sie haben ja auch Dallas geschlagen, die bis dato ja auch ganz ordentlich gespielt hatten.
Gehe ich voll mit. Als kleiner musikalischer Tipp, wer von euch ein bisschen in Nostalgiefieber ist und zum Beispiel die WM in Südafrika noch gut in Erinnerung hat, hört euch mal, und ich sage bewusst hört euch mal die Partie von Tampa Bay Sun an, die am Wochenende bei Charlotte zu Gast waren, also bei Carolina Ascent. Denn die Heimteams oder die Heimfans haben Vuvuzelas geschenkt bekommen. Das heißt, wenn ihr das sonore Brummen von der WM 2010 vermisst, viel Spaß bei einem kleinen ASMR-Fußballspiel.
Das ist aber tatsächlich gar nicht so eine dumme Idee. Als Heimteam einfach Dinge zu verschenken, die richtig viel Lärm machen und nervig sind, um das andere Team so ein bisschen aus dem Tritt zu bekommen.
Ich sehe schon, demnächst gibt es eine Red Bull Vuvuzela, die nebenbei quasi wie bei diesen Hütchen noch Vuvuzela, noch Red Bull in die Vuvuzela reinfüllt und dann direkt daraus trinken kann.
Gibt bestimmt Leute, die sowas machen würden.
Gut, gehen wir in den sportlichen Bereich zurück, bevor wir uns noch weitere Getränke, Blasinstrumentenkombinationen ausdenken. In der heutigen Nacht, also von Samstag zu Sonntag, den 29. September, fand das Finale vom USL Leagues Cup statt, der ja den Sponsornamen Jägermeister Cup trägt. Und wir werden euch heute eher so ein bisschen unsere Meinung zum Leagues Cup im Allgemeinen geben, da der eben jetzt offiziell zu Ende gegangen ist. Ich hatte mir die Partie live angeschaut und kann euch ganz ehrlich sagen, wenn ihr sie nicht nachts geguckt habt, so wie ich, ihr habt nicht viel verpasst. Northern Colorado, die Heimmannschaft, war eine der Mannschaften mit der besten Offensive, und sie trafen auf Forward Madison, die eine Mannschaft mit der besten Defensive gewesen ist. Und genau so lief auch die Partie ab. Das heißt, Madison verteidigte gut, ging früh in Führung. Northern Colorado dominierte weitestgehend, was das Attackieren anging, glich sehr früh aus. Und der Rest des Spiels war dann quasi Colorado am Drücker und führte dann am Ende zum Elfmeterschießen, das auch ehrlich gesagt nicht sonderlich spannend war. Denn es gab nur einen einzigen Elfmeter, der gehalten worden ist, der auch nicht sonderlich gut geschossen gewesen war. Und der Rest waren dann die typischen Verzögerungsschüsschen aufs Tor. Unterm Strich gewinnt Northern Colorado im Elfmeterschießen das USL Leagues Cup Finale gegen Forward Madison. holt sich damit den ersten Titel der Vereinsgeschichte und ja, beendet damit den USL Leagues Cup. Meine Frage an dich, liebe Anne, hättest du das Ergebnis erwartet? Und grundsätzlich, was ist so deine Meinung zum Leagues Cup oder auch vielleicht zur ersten Auflage?
Na gut, wer jetzt hier am Ende gewonnen hatte, war ja mehr oder weniger ein bisschen Glück. Das hätte sich ja leicht drehen können. Aber ich bin jetzt nicht so wahnsinnig überrascht über das Ergebnis. Es war irgendwie schon ein bisschen klar, dass die Partie zwischen den beiden Teams in dem Wettbewerb schon sehr ausgeglichen sein wird, beziehungsweise beide ihre Stärken oder Schwächen haben. Und ja, genau, das sieht man ja, wie du es auch schon beschrieben hattest, sehr gut in der Partie. Von daher jetzt wirklich keine große Überraschung. Und am Ende hat sich der Sieger dann so ein bisschen aus Zufall mit entschieden. Ist mir eine Sache aufgefallen, bei der ich noch nicht so hundertprozentig weiß, was ich davon halte, nämlich die Länge des Wettbewerbs. Der Wettbewerb hatte ja im April gestartet und ging jetzt bis Ende September. Es kann Vorteile haben, wenn so ein Wettbewerb so quasi wahnsinnig lang geht, aber wenn dann irgendwann auch noch USL Championship Teams mit dazukommen, dann weiß ich nicht, ob der Wettbewerb nicht eventuell zu lang wird oder ob man dann vielleicht zu sehr auch den Fokus auf die regulären Seasons in den Ligen verlieren könnte, weil zu viele Spiele noch nebenbei sind. Also eventuell muss man irgendwann den Modus aus der Gruppenphase nochmal ein wenig ändern, damit man aufpasst, dass eben nicht zu viele Spiele sind oder es nicht zu lange dauert, bis man dann am Ende zu einer Entscheidung kommt.
Würde ich so durchaus unterschreiben. Für die, die erst jetzt reinschalten und sich fragen, was zur Hölle ist in der Leagues Cup? Der fand so statt, dass es drei Gruppen à vier Teams gab, und zwar sämtliche Teams der USL League One. Die spielten jeweils 8 Spiele. Weiter kamen die drei Gruppensieger und als Wildcard quasi Gewinner die Mannschaft mit den meisten Toren. Und das war in diesem Fall, weil Colorado schon eben qualifiziert war, die Mannschaft, die danach kam, und das war Omaha. Für die ging es dann ins Halbfinale und eben jetzt in das Finale. Was ich mitbekommen habe, dass der Leagues Cup im Allgemeinen sehr positiv angenommen worden ist. Also ich habe einige der Trainer in der League One über ihn reden hören und die haben alle eigentlich ein positives Feedback dazu gegeben, finden die Grundidee gut, würden sich auch freuen, wenn die Championship dazukommt, was ja angedacht ist, auch um einen besseren Qualitätsvergleich weiter durchziehen zu können. Und grundsätzlich auch so, was die Fans und quasi anderen Content-Creators und generell angeht, wird der Leagues Cup echt gut angenommen. Auch wenn natürlich die meisten da so ein bisschen auf den Jägermeister-Sponsor gucken und es daher auch so eine gewisse Sympathien haben. Aber die Trainer mögen ihn, die meisten Spieler mögen ihn. Und ich finde die Grundidee auch nicht verkehrt. Vor allem, weil die League One ja noch recht klein ist, mit gerade mal 12 Mannschaften. Und man jetzt nicht vielleicht Bock hat, 8-mal pro Saison auf denselben Gegner zu treffen, um irgendwie eine gewisse Anzahl League-Spiele zu bekommen, war das eine ganz gute Auflockerung. Langfristig wird man eh gucken. Also in der League One kommen ja noch einige Teams dazu, sodass dann auch ein größerer Liga-Modus möglich sein würde. Und wie du schon sagtest, wenn man die Championship dazu holt, muss man eh gucken, wie man das macht. Weil wir hätten ja Stand jetzt, ich glaube, was waren es, 24 Teams aus der Championship plus die Teams aus der League One. Da wäre dann schon sehr viel an Teams und Gruppen zu tun. Aber ich glaube, das ist eher die geringere Frage. Die Grundfrage war eben so, ja, wie kommt der Leagues Cup an? Da gab es bisher positives Feedback von allen Seiten. Ich finde die Grundidee auch gut, würde es aber, glaube ich, besser finden, wenn man das blockeweise macht. Also anstatt jedemals zu gucken, ist jetzt diese Woche Liga oder Leagues Cup, vielleicht zu sagen, wir machen es als Sommerturnier und sagen dann 2 Monate am Stück gibt es quasi nur den Leagues Cup und da dann alle Spiele, anstatt gefühlt jetzt jede Woche zu wechseln zwischen Ligaspielen und Leagues Cup spielen. Das wäre so mein Feedback nach der ersten Saison, dass dieses ständige Gehüpfe zwischen den Pokalen oder Ligamodusen ein wenig unnötig war.
Ich habe dich gar nicht gehört. Es kommt noch was von mir dazu, nämlich, ich sehe das tatsächlich anders. Die NWSL macht das oftmals, dass die im Sommer noch ein Turnier haben. Weiß nicht, also ich fühle das immer nicht so richtig, wenn du im Sommer so einen Block hast, wo dann noch so ein Turnier dazwischen ist. Ich fand es an sich gar nicht so schlecht, dass man immer wieder mal Blöcke hatte, wo sozusagen du aus der Liga rausgenommen wurdest und dann stattdessen halt im Leagues Cup unterwegs warst. Man muss, glaube ich, nur gucken, wie man die Blöcke irgendwie anderweitig gestaltet. Dass man eventuell besser Bescheid weiß, wann ist jetzt was. Aber an sich fand ich das irgendwie schon auch interessanter, wenn man es schon über so einen langen Zeitraum machen will, dass man dann sie auch wirklich zu unterschiedlichen Zeiten spielen lässt und nicht in einem großen Block.
Gehe ich mit. Ich wäre mit mehreren kleineren Blöcken zufrieden, aber halt jetzt nicht quasi im Wochenrhythmus wechseln. Das war so mein Hauptkritikpunkt.
Stimmt, man könnte beispielsweise im Frühjahr, so recht früh zu Beginn der Saison, einen Block machen. Kurz darauf irgendwie, keine Ahnung, anderthalb Monate später den nächsten und so immer wieder die Blöcke setzen. Aber es ist dann vielleicht auch schwer durchzusehen. Ja, auf jeden Fall wissen wir, dass wir uns wünschen, dass der Modus irgendwie nochmal anders ausprobiert wird. Und mein Wunsch wäre, dass tatsächlich die Championship so schnell wie möglich dazu kommt. Weil sonst so extrem viel bringt der Wettbewerb dann jetzt auch nicht, wenn da die gleichen Teams aufeinandertreffen, die auch in der Liga aufeinandertreffen. Und man im Prinzip schon weiß, welches Team in dieser Saison recht stark ist und welches Team in dieser Saison eher so seine Probleme hat. Da fände ich wirklich die Konkurrenz mit der Championship nochmal besser.
Gehe ich durchaus mit, wobei in dem Leagues Cup es auch durchaus Änderungen gab. Also es gab einige Mannschaften, die haben den Pokal von Anfang an sehr ernst genommen, haben auch da mit ihrer A-Mannschaft gespielt. Andere haben dann eher jüngeren Spielern oder B-Spielern den Vortritt gelassen. Das heißt, es gab da schon spürbare Unterschiede, oftmals zu den Leistungen in der Liga. Und das hat daher so ein bisschen für Abwechslung gesorgt. Aber grundsätzlich stimme ich zu. Hat halt gerade Sinn gemacht, weil die Liga noch recht klein ist. Durch die ganzen neuen Teams in den nächsten Saisons wird auch, glaube ich, das ein bisschen dieser Reiz des Neuen und des man hat die kleinen Grüppchen schnell verfliegen. Die Championship-Teams sollen, so wie ich gehört habe, auch eben grundsätzlich Interesse zeigen, waren aber eben so ein bisschen skeptisch und wollten quasi abwarten, wie sich so die erste Auflage entwickelt. Grundsätzlich mag ich die Idee und finde auch den Quervergleich ganz interessant, weil Auf- und Abstieg in der USL wird ja seit längerem geplant, überlegt. Es gibt wohl noch Problemchen mit den Owners, die noch nicht restlos überzeugt sind. Und so hätte man eine gute Möglichkeit, neben den ein, zwei Begegnungen im Open Cup jedes Jahr, wirklich einen Qualitätsvergleich zu haben, um zu gucken, würde Team XY auch gegen Teams aus der höheren Championship bestehen? Gibt es da vielleicht wirklich Schnittmengen? Und man könnte so quasi das als Auf-Abstiegssystem light austesten, um wirklich zu sehen, wie weit die jeweiligen Teams sind. Denn ich bin ganz ehrlich, so ein Union Omaha könnte locker in der Championship jeweils mitspielen und hat ja auch zum Beispiel El Paso im Open Cup besiegen können. Das heißt, auch das wäre so ein Positivaspekt. So hat einen möglichen Test, wie die Mannschaften aus beiden Ligen wirklich in Qualität technisch drauf sind. Und vielleicht reicht das dann ja auch ein paar der zweifelnden Owner zu überzeugen, dass Auf- und Abstieg innerhalb der USL, wie es seit Gründung der nur aktuellen Form geplant ist, wirklich durchgeführt werden sollte.
Da stimme ich auf jeden Fall auch zu, dass das die beste, also dass der Leagues Cup die beste Gelegenheit ist, den Auf- und Abstieg schon mal überhaupt auszuprobieren. Weil wenn man jetzt merken würde, oh, die Leistungsspanne zwischen den beiden Ligen ist so gigantisch, dann könnte man da vielleicht nochmal reagieren. Ist ja auch für die Owner relevant, weil die natürlich dann aufsteigen wollen. Und wenn man dann jetzt aber schon merkt, so, oh, die Leistungsspanne ist jetzt gar nicht so extrem, dann ist es vielleicht für die USL generell als Verband schon auch interessanter, den Auf- und Abstieg dann in näherer Zeit mal zu bringen. Weil bis dato hat man halt seit sehr vielen Jahren immer wieder das Thema. Aber so wirklich viel passiert ist noch nicht. Klar, da hängt extrem viel an Geld. Aber sie haben jetzt noch anderthalb Jahre, zwei Jahre bis zur WM. Und das wäre eigentlich eine gute Gelegenheit, dann nochmal schön auf sich aufmerksam zu machen.
Vor allem mit Blick auf die baldige WM zum Beispiel. Und um wirklich auch gegen die MLS die gewisse Unterschiedlichkeit zu bewahren.
Auf jeden Fall, sie brauchen unbedingt ein Alleinstellungsmerkmal. Ansonsten sind sie eher auf Dauer gesehen, glaube ich, nicht relevant genug für internationalen Fußball. Wenn sie den Auf- und Abstieg haben, dann sind sie auf jeden Fall, also mit internationalem Fußball meine ich jetzt vor allem eben auch Fans, dass die überhaupt mal ein Interesse entwickeln, einen Blick auf die USL zu werfen. Weil aktuell, würde man jetzt in Deutschland fragen, jeder kennt oder fast jeder Fußballfan kennt die MLS, aber die USL eher nicht. Gibt es aber einen ligaübergreifenden Auf- und Abstieg, dann könnte das vielleicht eher nochmal für Interesse sorgen.
Ich würde sagen, es war ein gutes Fazit zu unserem quasi ersten Jahrgang des USL Leagues Cup, der eben wie gesagt aus Sponsorengründen Jägermeister Cup heißt. Wenn ihr die Spiele verfolgt habt, so vielleicht mal ein paar Highlights geguckt habt oder generell eine Meinung dazu habt, lasst sie uns doch gerne wissen. Findet ihr die Grundidee eines Ligapokals ansprechend? Sagt ihr, nee, ganz ehrlich, konzentriert euch auf euren Ligamodus. Immerhin habt ihr noch die Playoffs, die ja gewissermaßen so einen Pokalmodus-Charme haben. Ihr kennt unsere sozialen Netzwerke, lasst sie uns da gerne wissen. Und ansonsten würde ich sagen, machen wir jetzt eine kleine Pause. Und dann sind wir zurück bei meinsportpodcast.de und wieder in der USA Championship. Denn da gab es einige spannende Partien, die wir für euch vorbereitet haben. Bis gleich.
Tatort Sport.
Ein Schachpräsident, der behauptet, von Aliens entführt worden zu sein. Na, wenn das kein Fall für Tatort Sport ist, dann weiß ich auch nicht. Was also steckt wirklich hinter dieser unheimlichen Begegnung der dritten Art von Kirsan Iljumtschinov? Die dunkle Wahrheit, die enthüllen wir in der neuen Ausgabe von Tatort Sport.
Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord.
Willkommen zurück zu Sideline, dem USL-Podcast bei meinsportpodcast.de. Wir machen den Sprung in die aktuell höchste Liga im USL-Kosmos, in die USL-Championship. Da wir, wie erwähnt, quasi zwei Wochen jetzt in eine Folge packen, haben wir auch Spiele aus quasi beiden Wochen uns zusammengesucht. Und wir beginnen mit einer Partie, die Stand heute knapp anderthalb Wochen zurückliegt, die aber eine gewisse Relevanz hat, denn in der Nacht vom 29. auf den 30. September, also für uns heute Nacht, findet gewissermaßen das Rückspiel statt und es wird eine sehr brisante Partie werden. Denn wir reden von der Partie von New Mexico United, die hatten für anderthalb Wochen Sacramento zu Gast, die zu dem Zeitpunkt noch auf dem zweiten Platz gewesen sind und ja immer ein Powerhouse im Westen waren und zu guter Letzt im letzten Conference-Finale standen. Das heißt, Topspiel mit Topspielgarantie, denkt man. Liebe Anne, jetzt wo wir uns gerade die Highlights nochmal angeguckt haben, würdest du sagen, dieser Topspielcharakter ist aufgekommen zwischen New Mexico und Sacramento? Und was war so dein grundsätzlicher Eindruck von der Partie?
Also in der Partie, finde ich, ist der Topspielcharakter nicht wirklich aufgekommen, weil ein Team mit Fehlern aufgefallen ist, die bei einem solchen Topspiel nicht passieren dürfen, vor allem nicht mehrfach passieren dürfen. Und das hätte auch eine Partie von, keine Ahnung, Hartford und Rhode Island am Anfang der Saison sein können, wobei ein Team erheblich stabiler war, während das andere Team, naja, wie gesagt, sehr viele Fehler gemacht hat, die extrem unnötig waren und die man mehrfach gemacht hat, weshalb es einfach unverständlich ist.
Gut, dann würde ich sagen, gehen wir in die Partie rein. Wie gesagt, knapp anderthalb Wochen her zum heutigen Zeitpunkt. New Mexico spielte zu Hause am Mittwochabend Ortszeit gegen Sacramento. Und was mir aufgefallen ist in der ersten Halbzeit ist, dass Alex Tambarkis, der Keeper von New Mexico, das Team wirklich noch im Rennen gehalten hat. So gab es dann zum Beispiel in der 13. Minute schon einen Fernschuss von Sacramento, den er gut parieren konnte. Dann hatte er in der 35. zum Beispiel eine Fußparade aus spitzem Winkel, als Cicerone aus spitzem Winkel den Ball einschieben wollte. Und die einzig wirklich relevante New Mexico-Szene, fand ich, war der Angriff von Greg Hurst, der frei in den Strafraum rennen konnte, dann aber in Stolpern geriet und so dann der Ball ungefährlich geworden ist. Das waren so meine groben Gedanken zur ersten Halbzeit.
Es gab in der ersten Halbzeit in der 25. Minute noch eine Chance von New Mexico. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das die Szene von Greg Hurst war. Ich glaube aber nicht, weil dort war es auch so gewesen, dass ein langer Ball einfach Richtung Strafraum geschossen wurde und ein New Mexico-Spieler an den Ball kam, ihn eigentlich auch sicher am Fuß hatte, aber dann nicht richtig guckt und völlig unnötig den Ball so am Tor vorbeischießt, obwohl er eigentlich genug Zeit gehabt hätte, mal hinzugucken, wo er hinschießt.
Guter Punkt, guter Punkt. Unterm Strich ging die erste Halbzeit mit einem 0-0 zu Ende, die, wie gesagt, locker auch schon ein 2-0 für Sacramento hätte stehen können, da Tambakis echt eine Menge gute Paraden ausgepackt hat. Und ja, das erste Türchen fiel dann in der 61. Minute und war ein klarer Fall für, da hat man den ja zum Kopfball steigenden Spieler so gar nicht verteidigt. Es gab einen Freistoß aus 15, 20 Metern Entfernung vom Strafraum aus gesehen, von der rechten Seite. Hoher Ball in den Strafraum rein. Abdi Mohammed steigt ungefährdet zum Kopfball hoch und kann den Ball rechts oben rein reinköpfen. 1-0-Führung für New Mexico, so ein bisschen überraschend. Und ja, klassisches Kopfballtor nach dem hohen Ball.
5 Minuten später gibt es wieder eine Szene, die hat wieder mit einem langen Ball zu tun. In dem Fall wird ein langer Ball auf Greg Hurst gespielt und kein Gegner, also Sacramento, reagiert irgendwie gar nicht. Er steht wahnsinnig frei, da hat wieder keiner drauf geachtet, wo da überhaupt wer steht. Und er hat ausreichend Platz, hat alle Zeit der Welt. Und sein einziger Gegner ist im Prinzip nur der Torhüter, der noch blockiert. Allerdings prallt der Ball dann wieder von ihm ab und landet halt wieder bei Greg Hurst, was natürlich ungünstig ist. Und der nutzt dann seine Möglichkeit, den Treffer zu machen. Dass der Ball aber so abprallt, er prallt nicht direkt nach vorne ab, sondern eher nach hinten und dann wieder in den Laufweg von Greg Hurst. Das ist halt leider auch Pech. Aber die Verteidigung zuvor war sehr stümperhaft. Für einen erfahrenen Spieler wie Greg Hurst ist das natürlich eine einfache Szene, der nimmt dann das Tor gerne mit. Aber ich war schon sehr enttäuscht von der Defensive von Sacramento. Jetzt wollte ich schon Miami sagen. So ganz so schlimm ist ja doch nicht.
Ja, besser als Miami FC ist quasi wirklich jedes Team in der Liga. Selbst El Paso. Aber Stichwort Greg Hurst, seines Zeichens Torjäger für New Mexico, der konnte nämlich paar Minuten später, in der 74. den Deckel drauf machen. Auch hier eine ähnliche Szene, die wir schon mal beschrieben haben. Und zwar ein Durchsteckpass. Denn Akale kriegt den Ball, läuft ja in einem kleinen Pulk von Gegnern Richtung Strafraum, sieht, dass Greg Hurst zu seiner Linken ziemlich frei ist, spitzelt den Ball durch zu Hurst. Der Keeper kommt natürlich raus und versucht, den Winkel zu verkürzen. Und da hatte Hurst nicht mehr sonderlich viel zu tun, außer den Ball ins rechte untere Eck einzuschieben. Machte auch als erfahrener Stürmer und schießt damit das 3-0, wodurch New Mexico innerhalb von 13 Minuten 3 Tore geschossen hat und damit doch eigentlich der Deckel drauf war. Oder, Anne?
Naja, es passiert noch ein bisschen was. Allerdings finde ich, dass trotzdem New Mexico in dieser Halbzeit und von da an auch noch das bessere Team ist. Sie haben durchaus noch die ein oder andere Chance, die dann aber doch recht schlecht verwertet wird. Also für New Mexico gibt es da kein Tor mehr. Es gibt aber allerdings noch ein Tor in der etwa 93. Minute, schätze ich, war das. Und in dem Fall ist es Herrera, der einen langen Ball bekommt von Phillips. Ich weiß aber nicht, ob das nicht eventuell abseits war. Gut möglich, die Kameraperspektive ist jetzt nicht ideal genug. Und er muss dann letztendlich nur alleine gegen den Torhüter sich noch durchsetzen. Das macht er und macht dann noch den Ehrentreffer. Ja, in dem Fall hat dann die Verteidigung von New Mexico nicht aufgepasst. Er war, so wie Greg Hurst zuvor schon mal, war er einfach viel zu frei. Man hat quasi, also der, dass er da einen langen Ball bekommt, ist eh eingeladen gewesen. Sodass das Tor an der Stelle dann auch okay ist. Aber wenn es jetzt 3-0 ausgegangen wäre, finde ich, wäre das auch verdient gewesen. Zumindest nach dem Verlauf der zweiten Halbzeit.
Gehe ich mit. Unterm Strich war es doch recht überraschend, das Ergebnis, weil viele eine engere Partie erwartet hatten. Und hat damit auch gesorgt, dass New Mexico als bisher einziges Team, im Westen zumindest, für die Playoffs qualifiziert wurde. Mit Hinblick darauf, dass sie jetzt seit Monaten auf der 1 ist, kommt das nicht zwingend überraschend. War dann aber eben quasi der finale Punkt, der sie darüber reingerutscht hat. Stand jetzt ist Sacramento mit 44 Punkten auf dem 4. Platz, also ein wenig abgerutscht. Wenn man sich das Ganze genauer anguckt, ist es trotzdem auch heute Nacht, wo eben das Rückspiel in Anführungszeichen stattfindet, trotzdem eine enge Partie. Denn auf Platz 2 ist Colorado mit 46 Punkten, hat also 2 Punkte mehr als Sacramento. Aber Sacramento hat 28 Spiele gespielt, während die Mannschaften vor ihnen mindestens eine Partie mehr haben. Das heißt, da oben ist alles sehr, sehr eng dabei und ich kann mir nicht vorstellen, dass Sacramento sich nochmal so recht einfach auseinandernehmen lässt, vor allem weil sie ja dann heute Nacht zu Hause spielen. Das heißt, ihr, die hier zuhört, ihr wisst schon, wie das Spiel ausgegangen ist. Wir wissen es noch nicht. Fakt ist, das wird höchstwahrscheinlich eine sehr unterhaltsame Partie. Weiterhin wichtig werden für die möglichen Heim-Playoff-Spielrechte und vielleicht auch eine Vorschau, wie das mögliche Finale in den Western Conference Playoffs stattfinden wird oder wie es wer dagegen spielen könnte. Wäre so mein kleiner Tipp, sich das im Real Life nochmal anzugucken. Und daher, die erste Runde geht an New Mexico, die vor anderthalb Wochen gegen Sacramento gewinnen konnten. Und ich bin sehr gespannt, ob das bei diesem Muster bleiben wird.
Ja.
Gehen wir in das aktuelle Wochenende, also für uns 28. und 29. September. Und da gab es eine Partie, die dir wahrscheinlich gefallen hätte, wenn sie in der MLS stattgefunden hätte. Denn eine 2-0-Führung wurde vergeigt. Und ich bin ganz ehrlich, ich frage mich auch, was die Defensive beruflich macht. Gehen wir mal rein in die Partie. Wir reden von der Partie zwischen Louisville City FC, dem ersten und auch schon seit einer Weile im Osten für die Playoffs qualifizierten, und den Gästen aus Memphis. Die waren bis zur letzten Saison auch noch im Osten aktiv und müssen jetzt im Westen spielen aufgrund der Verschiebung. Und sie sind im Westen auf Platz 5, also auch kein schlechtes Team. Es ging früh los mit einem Tor, denn in der 14. Minute kriegt Bruno Lapa den Ball 2-3 Meter rechts vom Strafraum zugesteckt. Auch hier eine ähnliche Szene. Lars kommt raus, um den Winkel zu verkürzen, macht damit aber den Großteil des Tores frei, sodass Bruno Lapa den Ball unten links ins lange Eck einschieben kann. Und damit gehen die Gäste recht überraschend früh in Führung mit 1-0.
Ich bitte schon jetzt alle Zuhörenden um Entschuldigung für den folgenden oder den noch kommenden Wortwitz von mir. Aber das lädt sich leider für die nächste Szene komplett an. Wir sind nur 4 Minuten später. Ist Memphis im Strafraum bzw. am Strafraum von Louisville? Sie haben eine Ecke. Diese Ecke wird von Carragher geschossen und er schießt diese Ecke auf den langen Pfosten. Da steht Bruno Lapa. Der köpft den Ball einfach ins Tor. Und jetzt kommt der brutal schlechte Wortwitz. Den Pfosten zu verteidigen bei der Ecke ist keine Lappalie. Weil wir haben das in diesem Podcast ja schon so oft besprochen und in den letzten Monaten war das Thema recht ruhig. Wir hatten nicht so viele Szenen, wo wir uns drüber aufregen mussten, aber in dieser Szene war es mal wieder ganz klassisch zu sehen.
Ja, wer die Pfosten nicht verteidigt, sollte sich nicht beklagen, wenn er zum Pfosten gemacht wird.
Der war jetzt nicht besser als meiner, übrigens.
Genau, nachdem alle Wortwitze beerdigt sind, ist doch die Frage, konnte Louisville zurück in die Partie kommen oder haben sie sich zu Hause abschießen lassen? Die Antwort ist ja, sie konnten. Hier muss ich sagen, man hätte es ihnen auch fast nicht leichter machen können. Denn Wilson Harris, seines Zeichens Torjäger von Louisville, der regelmäßig pro Saison 10-15 Tore schießt, ging aufs Tor zu von Tyler Derrick, seines Zeichens Torhüter von Memphis. Derrick kommt in meinen Augen nicht ganz unnötig raus aus seinem Kasten, und zwar fast bis zur Strafraumlinie. Harris hat kein Problem, ihn zum Kurven und dann ins theoretisch leere Tor zu schießen. Die Verteidiger versuchen noch, sich irgendwie in den Schuss zu stellen, machen es aber auch eher mehr schlecht als recht, so dass der Ball von einem Bein eines Verteidigers ins Tor reingeht. Aber ganz ehrlich, er wäre so oder so reingegangen. Also auch ohne Verteidiger, das Tor war halt leer. Und ich muss sagen, mir tut's ein bisschen leid für den Keeper, aber das hättest du nicht machen dürfen. Ich kenne ihn ja noch aus meinen oder unseren Toros-Zeiten und konnte ja mit ihm auch letztes Jahr des Öfteren bei den Pressekonferenzen quatschen. Ja, er macht das gerne mal, muss ich sagen. Also auch bei den Toros kam Derek manchmal etwas unnötig raus, was gerne gefährlich geworden ist. Und in dieser Szene eben hat's zum Gegentor geführt. Das heißt, 24. Minute, Louisville mit dem Anschlusstreffer zum 1:2 gegen Memphis.
Allerdings würde ich ihm, also ich würde nicht sagen, dass sein Verhalten dieses Tor verursacht hat, sondern das Verhalten von der Verteidigung, weil die Art und Weise, wie dieser Ball überhaupt erstmal hinter die Linie der Verteidigung gekommen ist, ist ja schon wieder komplett absurd. Der Ball kullert quasi nur über das Feld und trotzdem schafft kein Verteidiger es, den Ball, der quasi an seinen Beinen vorbeirollt, aufzuhalten bzw. an sich zu nehmen, sondern er kullert einfach hinter die Linie und schon ist das für Harris überhaupt erst einfach. Dann hast du als Keeper zwei Möglichkeiten. Entweder du bleibst im Tor, weil da war kein Verteidiger mehr so wirklich in der Nähe, oder du kommst halt raus und wenn du Glück hast, hast du Glück, wenn du Pech hast du Pech, aber wenn du jetzt auch drin bleibst, kann dir genau das Gleiche passieren. Also ich kann es schon verstehen. In meinen Augen ist da 98% Schuld die Verteidigung.
Wie ging es denn weiter?
Auch in dieser Halbzeit noch weiter mit Toren. Und in dem Fall fällt wieder etwas auf, nämlich, dass Memphis erfahrene Spieler nicht richtig einzeln wäre falsch gesagt, aber in dieser Situation erleben wir Kyle Adams, den kennt meines Erachtens nach jeder in der Liga und jeder weiß, dass das A, ein erfahrener Spieler ist und B, ein guter Spieler. Und Kyle Adams holt den Ball oder rettet den Ball mit einer kleinen Rutschaktion und kann ihn dann gut weiterpassen. Das alles passiert in der Hälfte von Memphis und die Verteidiger sehen, beziehungsweise in dem Fall das Mittelfeld und die Verteidigung, sehen da nicht wirklich gut aus, weil sie viel zu spät schalten und es nicht schaffen, wieder an den Ball zu kommen oder dann in dem Fall vernünftig zu decken. Und derjenige, der den Ball bekommt, ist der Villa. Und der läuft einfach an der Strafraumgrenze noch 3-4 Meter weiter, bis er eine schöne Position hat und versenkt ihn dann von da aus ins Tor. War wieder nicht gut verteidigt und man hat sich da wieder sehr schnell überlaufen lassen und nicht geschaltet, wie man jetzt am besten in den Verteidigungsmodus umschaltet.
Die ganze Lage wurde sogar noch schlimmer in der ersten Halbzeit, denn es gab ja noch die übliche Nachspielzeit. Und in der kam Louisville zum Führungstreffer. Das heißt, aus dem 0:2 wurde ein 3:2. Wie ist das passiert? Aber nicht sonderlich spektakulär, denn es gab einen Angriff von Louisville. Der Verteidiger versucht den Ball irgendwie zu klären, sorgt aber dafür, dass der Ball vom Verteidiger quasi zurück in die Mitte gepasst wird. Keiner wirklich reagiert in der Sekunde gedankenschnell, außer Elijah Winder von Louisville. Der kommt mit Fullspeed angelaufen und haut den Ball mit Wucht unten links rein. Ein sehr schöner Schuss. Tyler Derrick konnte da auch nichts machen im Tor von Memphis. Und so stand es dann 3:2 für Louisville. Das heißt, die Hausherren drehen die Partie und auch das, wie ich fand, nicht ganz unverdient zu dem Zeitpunkt.
In der zweiten Halbzeit wird es noch schlimmer. Zumindest aus Memphis-Perspektive. Wieder ist der Villa mit beteiligt, der von rechts einfach mal in den Strafraum reinlaufen kann. Da sind zwar zwei Verteidiger, aber die begleiten ihn höflichst, greifen ihn jetzt aber auch nicht an, weshalb er dann den Ball einfach im spitzen Winkel ins Tor setzen kann. Weiß nicht, was es wäre vielleicht schön mal auf Versuchung an den Ball zu kommen, im Idealfall sogar vor dem Strafraum, damit man nicht noch einen Elfmeter riskiert. Aber das hat Memphis an dem Tag wohl ja, hatten sie wahrscheinlich keine Lust drauf. So wird aus einer 2-Tore-Führung dann ein 4-2-Rückstand.
Was einfach ein echt gutes Fazit für die Partie ist, denn vor allem in der zweiten Halbzeit nach dem 4-2 gab es das immer wieder. Das heißt, Memphis hat einfach überhaupt nicht verteidigt. Viel zu große Lücken, viel zu viel Freiraum. Und da kann man sich nicht beklagen. Also wenn du glaubst, nach quasi einer Viertelstunde schon das Spiel entschieden zu haben und dann die einfachsten Sachen nicht richtig zu tun, Louisville ist halt nicht umsonst die beste Mannschaft im Osten und einer der besten Konstanten in den letzten Jahren. Heißt, Louisville gewinnt mit 4-2 die Partie, Memphis verliert. Hätte so nicht ausgehen müssen, war aber unterm Strich verdient. Auch mit Blick auf die Statistiken, also 19-8 Schüsse, 7-3 Torschüsse. Und das heißt, Memphis rutscht weiter runter, bleibt aber im Westen immer noch auf dem Playoff-Platz und Louisville zementiert sich weiter auf dem Osten, östlichen Nummer 1 Platz und weiter im Rennen um die, ja, quasi, ich wollte nicht sagen Supporter Shield, aber quasi um die Mannschaft oder die Trophäe für die Mannschaft mit den meisten Toren.
So ist es.
Ich würde sagen, wir gönnen uns noch eine kleine Pause und dann gehen wir in eine Partie, die du dir gewünscht hast, die auch durchaus Playoff vorentscheidend sein könnte. Ich würde aber sagen, genießt eine letzte kleine Pause und dann sind wir zurück bei Sideline, dem USL-Podcast bei meinsportpodcast.de. Willkommen zurück zu Sideline, dem USL-Podcast bei meinsportpodcast.de. Wir haben noch eine Partie vom vergangenen USL-Wochenende für euch im Gepäck. Und dort haben wir den klassischen Vergleich. Eine Konferenz trifft auf die andere Konferenz, der Westen auf den Osten. Und in diesem Fall haben wir San Antonio, die Jungs aus Rhode Island zu Gast hatten. San Antonio aktuell oder eigentlich die ganze Saison über ziemlich am Probleme haben, aber durch einen kleinen guten Run neulich doch wieder mit leichter Hoffnung auf die Playoffs. Und Rhode Island FC aktuell ja auf einem Playoff-Platz und aktuell Stand heute, wären sie der erste quasi neue Club, der in ihrer ersten Debütsaison oder der in der Debütsaison ein Playoff-Ticket bekommen würde. Mit Blick auf die beiden Conferences und die Teams, was war so dein Eindruck, liebe Anne, als du das Ergebnis gesehen hast oder vielleicht auch so auf die Paarung an sich?
Ich war ehrlich gesagt doch ein bisschen überrascht, weil ich das Ergebnis in der Höhe so nicht erwartet hätte. Und ich eigentlich schon erwartet hätte, dass ein bisschen mehr von San Antonio kommt, eben weil sie zuletzt so einen kleinen Run hatten und dadurch, dass sie auch noch zusätzlich zu Hause gespielt haben, hätte ich eher gedacht, dass man da sehr viel Power sieht und ein Team sieht, was sich doch noch Chancen auf die Playoffs ausrechnet und da versucht, wirklich diese wichtigen 3 Punkte mitzunehmen. Aber dem war nicht so. Im Gegensatz dazu hat man Rhode Island gesehen, die, wie du ja schon sagtest, aktuell auf Playoff-Kurs sind. Aber wenn man so zum Anfang der Saison zurückblickt, wo sie entweder nicht gewonnen hatten oder 1200 unentschieden hatten, dann merkt man schon, da ist so im Laufe der Saison eine gute Entwicklung entstanden. Und das haben sie, finde ich, oftmals in dieser Partie gezeigt, dass sie aus Dingen, die am Anfang der Saison wirklich doof gelaufen sind, erheblich mehr gelernt haben. Weil auch am Anfang der Saison sahen ihre Spiele ja jetzt nicht schlecht aus. Aber sie haben dann halt trotzdem immer oder oftmals auch recht knapp verloren, aber immer irgendwie so ein bisschen unglücklich.
Guter Punkt, gute Beschreibung. Da würde ich sagen, gehen wir direkt rein. Und das Unglück, das brauchte nicht mal eine Minute, um über die Heimmannschaft herzufallen, wie ein Wolf über ein Schaf. Es dauerte genau 21 Sekunden. Und dann ging Rhode Island in Führung. Es gab einen langen Ball nach vorne in Richtung Strafraum von San Antonio. Fuson kriegt den Ball, köpft ihn mit dem Kopf natürlich in die Mitte vom Strafraum. Albert Diqua, seines Zeichens der ja aktuelle Torschützenkönig der letzten Saison, kriegt den Ball und haut ihn unten rechts rein. Und so, ja, endete ein langer Ball im Tor von San Antonio nach gerade mal 21 Sekunden Spielzeit.
Damit ist die Partie natürlich noch nicht vorbei. Beide Teams haben so ein paar kleine Schönchen, aber nicht wirklich, was der Rede wert ist. In der 20. Minute, kurz zuvor, hatte Rhode Island noch eine kleine Chance, die ist, ich überlege gerade, ob sie gehalten war oder ob sie ins Aus ging, eins von beiden. Und dementsprechend, der Torhüter hat den Ball und schießt ihn weit, weit nach vorne. Das hat zur Folge, dass drei Stationen absolviert wurden, im vorderen Teil beziehungsweise im Strafraum oder in der eigenen Hälfte von Rhode Island. Und diese drei Stationen reichen sehr leicht aus für eine Flanke, einen Kopfball und ein Tor. Und ja, sie machen's. Und ich muss sagen, da sieht Rhode Island nicht so richtig gut aus, weil sie einfach viel zu langsam schalten. Allerdings, San Antonio hat es auch sehr clever gemacht.
Gehe ich komplett mit, aber es hat wirklich mal die Standard, ja lustigerweise Standard-Standard-Situation. Also Flanke, Kopfball rein und irgendwie ist es in der USL oft schwierig, die Leute richtig zu decken. Weil klar ist ein Agudelo jetzt nicht der schlechteste Spieler und war ja auch mal für kurze Zeit Nationalspieler der USA. Aber stellenweise fallen die Tore echt so einfach, weil man völlig den Überblick verliert, wer da eigentlich gerade was macht.
Und der steht ja auch völlig frei da. Also nicht völlig frei, aber also in der Nähe steht ein Verteidiger, aber der steht trotzdem noch zu weit weg, um da angemessen reagieren zu können. Und also ich würde ja schon behaupten, dass man in der USL vor dem Spiel sich ausführlich den Gegner ansieht und dementsprechend auch weiß, wer sind die Spieler, auf die du achten musst. Und ein Agudelo gehört da eigentlich schon auch dazu. Der macht ja durchaus auch seine Tore. Und der hat halt vor allem wahnsinnig viel Erfahrung. Also, dass der so freigelassen wird in der Situation, ist echt...
Ich meine, auch so ein klassischer Laufweg. Das war jetzt kein völlig neuer, verrückter Spielzug. Sondern das klassische Flankekopf geht rein. Also, das kann man üben. Das müsste man auch eigentlich üben. Zur Pause steht's 1-1. Ich hatte die Partie live gesehen. Man kann sagen, es war auch wirklich eine ausgeglichene Partie bis zu dem Zeitpunkt. Also San Antonio ließ sich vom Rückstand nicht ärgern. Sie haben wirklich soliden Fußball gespielt, hatten durchaus ihre Chancen. Und dann gab es die Pause. Und in der Pause hat Rhode Island mal wieder umgestellt, so wie es bei Tulsa gewesen ist, was so Taktik und das Mindset anging. Und es dauerte auch wieder nur 4 Minuten, also auch wieder nur sehr, sehr kurz, bis das Tor für Rhode Island fiel. Und in dieser Szene, muss ich sagen, war die Vorlage, fand ich, noch schöner als das eigentliche Tor. Denn Albert Diekwa, den wir ja vorhin schon erwähnt haben, behält im Strafraum die Übersicht für seinen möglicherweise besser platzierten Spieler. Das heißt, er bekommt den Ball zugelegt, könnte direkt aufs Tor schießen, entscheidet sich aber, den Ball mit der Hacke zurückzulegen, so dass den Clay Holstead angelaufen kam und den vorgelegten Ball mit ordentlich Schmackes unten links reinhauen konnte. Das war dann das 2-1 für Rhode Island, die erneute Führung. Und wie gesagt, eine schöne Vorlage per Hacke von Albert Diekwa.
Es fällt ansonsten in dieser Partie noch etwas anderes auf, nämlich irgendwie der Schiedsrichter, weil sehr viele gelbe Karten vergeben werden. Da fehlte irgendwie, fand ich, so ein bisschen die klare Linie vom Schiedsrichter. Wenn du so viele gelbe Karten vergibst, ist nämlich auch die Konsequenz, dass irgendwann es noch eine weitere Karte geben wird. Und das ist dann vielleicht, wenn man zuvor ein bisschen zu flott die gelbe Karte gezogen hat, auch ein bisschen ungünstig. Allerdings, so weit sind wir noch gar nicht. Es fällt nämlich nochmal ein Tor. Und man könnte fast sagen, es ist ein bisschen Copy and Paste zu dem Tor, was davor fällt. Es ist ja auch wieder auf der gleichen Seite. Und in dem Fall ist es Fassen, der den Ball im Strafraum hat und auch via Hacke zurücktransportiert. Und dort steht Yusuf Brito, nimmt den Ball gerne mit, nimmt ihn gerne an und versenkt den Ball ins Tor. Dementsprechend steht es dann 1-3 für Rhode Island. Wenige Minuten später bekommt Fassen dann die gelb-rote Karte.
Ich hatte die Partie live gesehen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine Linien beim Schiri gesehen, wie du schon eben auch gedacht hast. Also er hat wirklich sofort die Karten ausgepackt, als wäre er bei in einer Talkshow, wo man irgendwie Sachen geschenkt bekommt. Jeder bekam eine gelbe Karte für irgendwas. Deswegen wundert mich da die gelbe Karte oder die zweite gelbe Karte für Fuson überhaupt nicht. Aber es war sehr seltsam. Was lobenswert zu erwähnen ist, ist, finde ich, Pablo Cisniega. Der war eine Weile verletzt und hat jetzt sein erstes Spiel gemacht und hat in der Partie mehrere gute Paraden gezeigt. So in der 57. als Clay Holstead einen sehr, sehr schönen Schlenzer auf die rechte untere Ecke gezogen hat und dann Cisniega mit einem Flugball den Ball raushechten konnte. Oder mit dem Hechten, ja, kann man sagen, raushechten konnte. Also eine schöne Flugparade von Cisniega. Und ich fand, man hat gemerkt, er ist wieder zurück nach seiner langen Verletzungspause. Was mir negativ aufgefallen ist, und da kann er persönlich nichts für, das ist sein Torwarttrikot. Und zwar ist mein Problem der Sponsor. Normalerweise passt man den Sponsor ja so an, dass er aufs Trikotdesign passt und in den besten Fällen auch zu lesen ist. Und irgendein Depp beim Trikotdesign oder beim Bedrucken hat vergessen, die Hintergrundfarbe auf transparent zu stellen. Das heißt, man sah auf dem, ich glaube, grünen Torwarttrikot einen weißen Kasten und auf diesem weißen Kasten stand dann der Brustsponsor. Und das sieht so potthässlich aus und das fiel mir die ganze Partie sehr negativ auf. Unterm Strich, Rhode Island gewinnt die Partie in San Antonio, nachdem er mal wieder erst in der zweiten Halbzeit so richtig auftritt. Die Tore waren hübsch, waren wichtig und gut gemacht. Und unterm Strich, ja, hat der Schiri so ein bisschen die Partie mitentschieden, indem halt ständig Karten gezeigt hat, Sachen abgepfiffen hat, Sachen neu hat machen lassen und so nie wirklich ein Spielfluss zustande kam und dann eher so Einzelaktionen die Partie entschieden haben.
Wobei man schon irgendwie auch sagen muss, zwar hat er damit das Spiel so zerstückelt, aber ich finde jetzt nicht, dass er da einseitig für ein Team gepfiffen hätte, sondern an beide Teams sind recht viele Karten gegangen. Ich glaube, die meisten Karten hat Rhode Island bekommen, aber sie haben ja trotzdem gewonnen. Und dann, also das finde ich auch durchaus zu Recht. Von San Antonio kam er jetzt nicht so extrem viel.
Gehe ich mit. Ich meine nur halt, ich fand, er wollte so ein bisschen selber im Rampenlicht stehen, statt quasi das Spiel eigentlich zu leiten und war eher so ein bisschen der Hauptdarsteller stellenweise.
Ich habe übrigens eine Theorie zu dem Trikot von San Antonio. Vielleicht haben sie das Trikot mit Absicht extra hässlich gemacht, damit die Gegenspieler abgelenkt sind. Hat nicht geklappt.
Quasi die visuelle Vuvuzela, statt was zu stören für die Ohren, was zu stören für die Augen. Faszinierend. Ist das schon taktische Kriegsführung im Fußball? Ich bin sehr gespannt.
Na, du musst ja irgendwie auch psychologisch Einfluss darauf nehmen und dann machst du es halt auch mal so. Jetzt haben sie gelernt, das scheint keinen Einfluss zu haben. Vielleicht sollten sie noch mehr mit den Farben arbeiten.
Dann wissen wir jetzt schon, wie das Oakland-Trikot nächstes Jahr aussieht. Die machen dann im Grünstreifen-Trikot, damit sie camouflagemäßig auf ihrem seltsamen Rasen verschwinden können. Das heißt, breite Streifen im Giftgrün, breite Streifen im Dunkelgrün und dann tauchen sie auf dem Rasen ab und fallen nicht mehr auf.
Das macht man im Football doch auch sehr gerne, dass die Spieler, wenn es farblich passt, sich zum Beispiel auf das Logo legen, damit sie gar nicht so auffallen. Und dann in der Situation, wo sie dann benötigt werden, da kommen sie dann plötzlich vorgeschossen. Und die Gegenspieler sind dann überrascht, dass da noch zwei sind. Oder einer ist, je nachdem. Von daher wäre das gar nicht so schlecht.
Hat jetzt schon fast vom Wrestling, wo die Leute genau unter dem Ring liegen und dann, wenn es dunkel ist, schnell rauskrabbeln, um zu zeigen, dass sie jetzt plötzlich da sind. Also wir merken, es wird bei taktisch in der Trikot- und generellen Spielgestaltung. Mal ganz kurz zur Partie. San Antonio verlor, wie eben erwähnt, mit 1:3, hat aber trotzdem noch gute Chancen auf die Playoffs, denn Orange County, die den letzten Playoff-Platz bewohnen, haben nur 4 Punkte mehr und es gibt ja noch ein paar Spiele zu spielen. Das heißt, auch mit der Pleite haben sie noch eine Chance. Rhode Island im Gegenzug steht mit 43 Punkten auf Platz Nummer 6 im Osten und hat einen Puffer von 6 Punkten auf Hartford. Das heißt, die sind Stand jetzt recht sicher auf einem Playoff-Platz. Aber auch da kann noch was passieren.
Und Hartford hat ein Spiel weniger, oder?
Sekündchen. Ja, die haben ein Spiel weniger, weil das dieses Woche ja abgesagt worden ist.
Genau, es ist ja ein bisschen stürmisch in Florida, deswegen hat man ja Tampa gegen Hartford abgesagt. Also da können ja dann nochmal Punkte kommen.
Stichwort Zukunft. Nächstes Wochenende, also für euch dann schon quasi dieses Wochenende, gibt es ja auch wieder Partien. Und da würde mich interessieren, liebe Anne, gibt es eine oder mehrere, die dich interessieren würden, die du gerne empfehlen möchtest?
Es gibt definitiv eine Partie, die unter ganz vielen Aspekten zu empfehlen ist. Aspekt Nummer 1 ist, dass diese Partie um 22 Uhr am Samstag stattfinden wird. Also wer keinen Bock auf Party hat, kann sich ganz entspannt zu Hause hinsetzen und um 22 Uhr ein gutes Spiel sehen, weil es ist die Partie zwischen Charleston Battery und Detroit City FC. Und es ist deshalb interessant, weil beide sich derzeit noch um Platz 2 bzw. 3 so ein bisschen kämpfen. Und, also was heißt kämpfen? Sie haben natürlich einen gewissen Punkteabstand zueinander, aber es sind ja noch ein paar Spiele Zeit und es wäre rein theoretisch für Detroit durchaus noch möglich, da noch näher ranzukommen und vielleicht doch noch auf die 2 zu kommen. Zumindest aber sind es zwei Top-Teams im Osten, die da aufeinandertreffen. Und ich glaube, das ist eine ganz interessante Partie wird.
Gehe ich mit. Also Detroit spielt durchaus sehr ansehnlich aktuell. Sie haben ja auch gegen Louisville sehr gut spielen können. Also gutes Auge, meine liebe Kollegin. Stichwort Spannung und Kämpfe um Playoff-Plätze. In der Nacht zu Sonntag, also ja, der Nacht zum 6. Oktober, gibt es die Partie zwischen Hartford und Loudon. Beide Mannschaften quasi an der Playoff-Narbe im Osten. Wenn Hartford gewinnt, haben sie durchaus gute Chancen, sich wirklich noch auf den Playoff-Platz zu schieben. Wenn Loudon gewinnt, die Gäste aus Virginia, haben sie doch gute Chancen, sich weiterhin im Rennen zu behalten. Also auch da vielleicht nicht der hochklassigste Fußball in der Liga, aber mit Playoff-Brisanz. Und daher auch mein Tipp. Denn es gibt nichts Spannenderes, als die Plätze im Playoff-Roster zusammenzubekommen. Daher würde ich die Partie auch empfehlen, um zu sehen, wer im Osten noch die Tickets holt.
Es gibt in der Championship ansonsten noch eine Partie, die findet in der AutoZone statt, also in Memphis. Weil es ist die Partie von Memphis gegen Rhode Island. Warum ist das so interessant? Weil es in meinen Augen eine Partie ist, die durchaus eine Wunderkiste sein könnte. Beide Teams finde ich sehr unkontinuierlich und beide Teams haben viel zu oft bewiesen, dass sie richtig gute Spiele haben können, aber dass sie auch ganz, ganz furchtbare Spiele haben können. Über Memphis haben wir ja erst gesprochen. Ich glaube, wenn man ein Spiel mit beispielsweise vielen Toren erwartet oder mit Dingen, mit denen keiner gerechnet hat, dann ist das die Partie, die man sich ansehen sollte. Außerdem, beide Teams sind auch sehr, sehr nah an der Tabelle beieinander und brauchen dringend die Punkte, nämlich Platz 5 und Platz 6. Und sie haben 3 Punkte Unterschied zueinander, wobei Oakland aber auch ein Spiel weniger noch hat. Das könnte durchaus ein sehr intensives Spiel werden.
Dann bleiben wir beim Thema Playoff-Push. Da gäbe es nämlich noch eine Partie, die ich empfehlen möchte. Oder im Prinzip eine Paarung. Und zwar San Antonio gegen Sacramento oder Vegas gegen Orange County. Auf beiden Seiten haben wir jeweils eine Mannschaft, die doch recht sicher auf Playoff-Kurs ist. Und eine, die an der Grasnarbe zum möglichen Playoff-Platz kämpft. San Antonio, heute ja beschrieben, noch mit guten Chancen, aber sehr formschwankend. Sacramento auch nicht immer stabil und die haben ja heute das Topspiel gegen New Mexico, das heißt vielleicht auch ein wenig die Prioritätenplanung verschoben. Und Vegas gegen Orange County ist da ähnlich. Orange County schwankt ziemlich, hat manchmal sehr gute Spiele, manchmal eher nicht so gute Spiele, möchte unbedingt noch playoff-würdig sein. Vegas, diese Saison echt gut, die sollten das auch durchaus gewuppt bekommen. Aber auch da gibt es manchmal seltsame Ausrutscher. Das heißt, auch hier im Westen zweimal späte Partien, 2.30 Uhr und 4.30 Uhr deutscher Zeit am Sonntag, mit Playoff-Brisanz. Das heißt, es könnten da schon leichte Vorentscheidungen geschlossen werden. Und ich bin sehr gespannt, wie die Partien ausgehen. Denn es gibt nichts Schöneres als Playoffs. Und so langsam aber sicher kommen wir ja in die heiße Phase.
Die kommen wir übrigens auch in der League One. Und in der League One gibt es zwei Spiele, die ich durchaus interessant finde, vor allem unter dem Aspekt, dass sie uhrzeitentechnisch sehr, sehr stark sind. Da haben wir am Mittwoch die Partie zwischen Union Omaha und Spokane. Klar, also Union Omaha wieder sehr stark in dieser Saison, Spokane ist in den Playoffs. Er sieht auch schon ziemlich gut aus. Aber braucht natürlich die Punkte. Und muss jetzt halt gegen einen sehr starken Gegner ran. Aber die Partie ist am 2. Oktober um 19 Uhr. Das heißt, wer nach Feierabend sich einfach ein bisschen zurücklehnen will, bevor es auf die Party geht, das ist die perfekte Uhrzeit dafür. Und am Samstag, dem 5. Oktober, gibt es ebenfalls eine Partie, die zu einer sehr, sehr guten Zeit stattfindet, nämlich um 20 Uhr. Und dort treffen Greenville Triumph und Lexington SC aufeinander. Das wird spielerisch, vermute ich, nicht die allerkrasseste Partie, beziehungsweise könnte das recht oder halbwegs eindeutig werden, weil ich schon sagen würde, dass Greenville, die zum einen zu Hause spielen und zum anderen auch irgendwie eine kontinuierlich bessere Saison haben, das ist noch sehr nett formuliert, es dürfte eher in deren Richtung gehen, weil für Lexington läuft es bis dato nicht so gut. Sie haben zwar wahnsinnig viele Unentschieden, aber das reicht am Ende nicht, um überhaupt Playoff-Luft schnuppern zu dürfen. Ist vor allem die Uhrzeit, die da interessant ist, glaube ich. Wenn man sich zurücklehnen will, entspannen will, ein Spiel sehen will, 20 Uhr ist da, glaube ich, ganz gut.
Also aus eigener Erfahrung gesagt, da ich ja jede Woche gerne mal bis 3, 4, 5, 6 Uhr aufbleibe für die USL, gönnt euch lieber eine Partie, die vielleicht doch nicht ganz so geil wird, vor Mitternacht, als dann irgendwie sich um 4 Uhr morgens zu fragen, warum zur fucking Hölle bin ich bis jetzt wach geblieben? Glaubt das einem Experten, der das seit mehr als 10 Jahren jedes Wochenende so macht. Also hört doch lieber Anne und schaut euch die Partien vor Mitternacht zu günstigeren Zeiten an.
Zumal ja übrigens Lexington vielleicht doch eine Überraschung bringen könnte, weil sie haben aktuell 17 Punkte, sind damit auf dem vorletzten Platz. Die Richmond Kickers, die auf dem letzten Playoffs-Platz sind, haben 19 Punkte. Also es ist durchaus möglich, noch in die Playoffs zu kommen. Und vielleicht sind sie ja wirklich eine große Wundertüte und überraschen uns, indem sie da mit allem auffahren, was sie haben, und 3 Punkte mit nach Hause bringen wollen.
Ich habe ein bisschen Angst, wenn das passiert, dass es dann Schlagerlieder gibt, wie bei uns über das Pferd. Da steht ein Pferd auf dem Flur oder da hat sich das Pferd umgekehrt und dann wird es statt das rote Pferd das giftgrüne Pferd. Also bitte Richmond gewinnt, ich möchte keine Schlagerlieder bei Lexington haben. Gut, hast du sonst noch was zum Thema USL, Leagues Cup oder was auch immer im US-Fußballkosmos gerade abgeht?
Nein.
Dann würde ich sagen, soll es für diese Folge und auch diese Woche gewesen sein mit Sideline, dem USL-Podcast. Wir bitten, die kleine terminliche Verzögerung zu entschuldigen, hoffen aber, dass ihr eine doch ausgewogene und größere Folge heute hattet. Wie immer gilt, bewertet uns gerne positiv auf den bekannten Podcast-Portalen. Wenn ihr Wünsche, Anregungen, Kritiken oder Ideen habt, lasst sie uns gerne auf den sozialen Netzwerken wissen. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder bei Sideline, dem USL-Podcast bei meinsportpodcast.de.
Sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL-Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.